Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den Februar.
Zu Beginn haben wir wieder Kurznachrichten zum vergangenen Monat. Im Anschluss folgen Beiträge zum Polizeikongress und zu einem befreundeten Radio in Chile.
Und sonst erwarten euch wie gewohnt ein Linktipp sowie das Neueste zu den Fortschritten der Anarchie. Für Feedback, Themenvorschläge und weiteres könnt ihr uns gerne kontaktieren unter aradio-berlin@riser.net oder über Twitter @aradio_berlin. Auf unserem Blog aradio.blogsport.de findet ihr weitere Veröffentlichungen sowie alle Links aus dem Podcast.
Kommen wir zu unserem Nachrichtenrückblick. USA. Seit nun fast 2 Monaten hat Donald Trump das Amt des US-Präsidenten inne und führt wie schon zuvor auf Twitter die repräsentative liberale Demokratie vor, wie es sonst kaum SatirikerInnen schaffen würden. Doch leider ist allem Anschein zum Trotze das Ganze kein aufwendiger Witz mit verdeckter Message wie im Stile der Yes Men, sondern der Typ ist tatsächlich so, wie er ist und an der Stelle der Hierarchie, wo er jetzt nun mal ist. Somit kam es im vergangenen Monat zu Beschlüssen per Dekret durch Trump, wie den Muslim-Ban und dem Einsetzen einer gewaltigen Abschiebungswelle undokumentierter Personen. Dagegen gab's und gibt's viel Protest und weltweite Solidarität. Leute überlegen sich, wie sie sich gegen die Abschiebungsbehörden organisieren können und wie sie die Abschiebungen ihrer Angehörigen, Freunde und NachbarInnen verhindern können. Weiterhin in den USA kam es leider zur Räumung eines Standing Rock-Lagers. Der Protest gegen die Pipelines geht aber weiter. Außerdem hat der anarchistische Gefangene Sean Swain seinen Hungerstreik beendet, in dem er Ende Dezember getreten war. Türkei. Erdogans Regime verfolgt weiterhin Oppositionelle und Journalisten. Hierzulande gibt es jetzt den prominenten Fall um den Weltkorrespondenten Yüzyıl Deniz, welcher einer von sehr, sehr vielen Leuten ist, die dort eingeknastet wurden und werden. Auch in der Türkei hat ein anarchistischer Gefangener seinen Hungerstreik beendet. An der Aussprache seines Namens scheitere ich wahrscheinlich. Umut Firat Süvarioğulları. Er streikte gegen den Ausnahmezustand und seine Haftbedingungen, die sich jetzt gebessert haben. Schland. In Dortmund hat sich eine anarchistische Hochschulgruppe gebildet, nachdem die Uni für das Gründungstreffen keinen Raum anbieten wollte und Ausweiskontrollen von BesucherInnen durchführen wollte, versammelten sich die Leute einfach vor der Uni und trotz großen Polizeiaufgebots gründeten sie die Gruppe. Die Uni begründete ihre Absage übrigens damit, dass es sich um eine Risikoveranstaltung handelte. Schließlich seien bei vorherigen Veranstaltungen Nazis aufgekreuzt. Uns scheint es doch bezeichnend, dass hier nicht der Handlungsspielraum von Nazis als Risiko gesehen wird, sondern Veranstaltungen, die deren Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
SIKO, die alljährliche Münchner Sicherheitskonferenz, freute sich diesen Februar besonders über US-Vizepräsident Mike Pence, der im Namen Donald Trumps ein flammendes Bekenntnis zur NATO abgab und eine Steigerung des europäischen und damit vor allem auch des deutschen Beitrags zu den Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung der herrschenden Weltordnung fordert. Im Klartext soll der deutsche Rüstungshaushalt von gegenwärtigen 37 Milliarden auf 63 Milliarden Euro im Jahr 2024 gesteigert werden. Mehr Infos auf imi-online.de. Frauenkampftag am Mittwoch, den 8. März. Angesichts des Erstarkens reaktionärer antifeministischer Kräfte wie der AfD, des Front National oder Donald Trumps ist der Kampf gegen das Patriarchat aktuell und notwendig wie immer. Kein Ort vor Nazis. Das Bündnis Neukölln gegen Nazis sagt jetzt erst recht. In den vergangenen Monaten häufen sich nicht nur in Neukölln Anschläge auf Menschen, die sich gegen Nazis engagieren oder nicht in ihr menschenverachtendes Weltbild passen. Seit Sommer 2016 gab es mindestens 8 Brandanschläge in Neukölln. Meist haben Autos gebrannt, aber auch ein linkes Café in einem Wohnhaus. Neonazis haben Privatwohnungen und einen Buchladen, der sich gegen Rechtspopulismus engagiert, mit Steinen beworfen. Seitdem ist einiges passiert im Kiez. Kundgebungen in Britz und Outings von bekannten Neonazis sind ein Anfang. Jetzt wird es eine Aktionswoche vom 20. bis 25. März mit zahlreichen Veranstaltungen geben. Friedel 54. Kiezladen erwartet Räumung im April. Lange war es ruhig um den Kiezladen Friedel 54. Einiges ist passiert, an der beschissenen Ausgangslage hat sich leider nicht viel geändert. Im Gegenteil, der Tag, gegen den nun schon so lange gekämpft wird, rückt näher. Den ganzen März gibt es Veranstaltungen. Zu bunten und kreativen Aktionen wird eingeladen, es folgen Aktionen. Also, achtet auf Ankündigungen, Verberlinen zum Beispiel im Stressfaktor, dort sind auch Terminseiten anderer Städte verlinkt.
Noch was zu Berlin? Im Februar wurde auch der Angeklagte Balu verurteilt. 1 Jahr und 7 Monate, umgewandelt zu 2 Jahren Bewährung, hieß das Urteil. Wobei noch eine weitere Verhandlung ausbleibt und damit die Gefahr, dass sich im schlechtesten Falle die Strafe noch erhöht und dann nicht mehr zur Bewährung ausgestellt wird. Derweil lief auch der Prozess um Thunfisch an. Wir bleiben an der Sache dran.
In diesem Monatsrückblick möchten wir über den Polizeikongress berichten, der im vergangenen Februar in Berlin stattgefunden hat.
Die Institution der Polizei ist ja in der heutigen Gesellschaft fest etabliert und leider für viele Leute kaum wegzudenken. Ja, geradezu normal erscheint es vielen, dass es die staatliche Autorität gibt, die über Militär und Polizei ein Gewaltmonopol ausübt, um zum Beispiel Eigentum zu schützen.
Dabei ist die Geschichte der Polizei tatsächlich etwas jünger als die des Kapitalismus. Für Europa lässt sie sich mit dem Aufkommen der absolutistischen Staaten in Verbindung setzen, also dem 17. Jahrhundert. Während ungefähr zur gleichen Zeit auf der anderen Seite des Atlantik in den nord- und südamerikanischen Kolonien die Institution der Polizei in Form von Sklavenpatrouillen entstand, deren Job es war, Leute wieder einzufangen, denen die Flucht aus der Sklaverei gelang, entwickelte sich die Polizei in den europäischen Staaten zum Schutz und der Wohlfahrt der bürgerlichen Klasse sowie des Staates. Das hat sich prinzipiell seither nicht grundlegend geändert.
Was sich geändert hat, ist das Ausmaß und die Reichweite der polizeilichen Aktivitäten. Heutzutage versuchen Produzentinnen, Datenverarbeiterinnen, ihre Lobbyistinnen und Angehörige der Sicherheitsapparate selbst, die Aufrüstung und Technologisierung der Polizei voranzutreiben. Gerade hier spielt der Polizeikongress eine Schlüsselrolle.
Denn auch heute soll die Polizei Gefahren abwehren und unser Freund und Helfer sein.
Doch wer entscheidet, welche Gefahren das sind? Hat euch schon mal jemand gefragt, vor welchen Gefahren ihr geschützt werden möchtet? Zum Beispiel vor der, eure Wohnung oder euren Job zu verlieren? Oder eure Existenzgrundlage, weil das Jobcenter irgendeinen Wisch nicht rechtzeitig in der Schublade hatte? Vielmehr ist es ja meist so, dass uns von allen Seiten erzählt wird, wovor wir uns gefälligst fürchten sollen. Terroristenschläferzellen und andere rassistische Stereotype, die uns nach einer militärisch aufgerüsteten und uneingeschränkten Polizeimacht sehen lassen sollen, während Neonazis den Kiez angreifen.
Nun ja, wir haben uns jedenfalls diesen Polizeikongress etwas genauer angeschaut, um herauszufinden, was in Sachen polizeilicher Aufrüstung zu erwarten ist, virtuell wie materiell. Denn auf dem Kongress sammelte sich alles Mögliche, von bullenspezialisierten Psychologinnen über täterverhaltenserkennenden Soziologinnen bis hin zu Datensammler und Verarbeitungsexpertinnen aller denkbaren Variationen. Hier hat sich der Konzern Microsoft eine Industriepartnerschaft für ein sicheres Europa sichern können. Ob Windows 10 und Nachfolger dann zukünftig direkt etwaige Polizeidatenbanken füttern? Und was heißt im Zeitalter sogenannter Smart Cities ein Smart Resistance, der über eine Vollverweigerung digitaler Technik hinausgeht?
Viele Fragen, die sich da stellen. Wir haben im folgenden Beitrag versucht, zumindest ein paar davon zu beantworten.
Wir haben in den Beitrag mehrere musikalische Verschnaufpausen eingebaut, mit Klangselektor Resist in a Babylon und Hans Studio mit Party at Festival.
Menschen und Menschen, doch nicht immer Männer. Menschen.
Wer am 21. und 22. Februar am Berliner Alexanderplatz unterwegs war, wird sich vielleicht über die martialischen Polizeifahrzeuge vor dem Berliner Kongresscenter gewundert haben. Dort fand just der 20. Europäische Polizeikongress statt.
Und zu jedem Polizeikongress gehört natürlich auch eine Demo gegen eben diesen Kongress. Die fand schon am 18. Februar statt und zog mit 350 Menschen vom Cottbuser Tor über die Oranienstraße zum Potsdamer Platz.
Wir demonstrieren gegen den Europäischen Polizeikongress, der am 21. und 22. Februar im Berliner Kongresszentrum am Alexanderplatz stattfindet. Während täglich weltweit Menschen Opfer von Polizeigewalt werden, treffen sich jährlich VertreterInnen verschiedener Repressionsbehörden einiger europäischer Länder, um ihre Repressionsstrategien zu verbessern und um unter anderem durch digitale Überwachung Menschen wahllos zu kriminalisieren. Was wir davon halten, wollen wir heute klar und deutlich zeigen, indem wir gemeinsam und solidarisch für eine Welt ohne dauerhafte Kontrolle und ohne Überwachung auf die Straße gehen.
Es gibt ungefähr 30 Orte in Berlin, an denen die Polizei Sonderrechte hat. Diese polizeilichen Sonderrechtszonen, das ist unter anderem der Kotti hier, das ist der gesamte Görlitzer Park, die ganze U8, das ist der Bahnhof Zoo, der Stuttgarter Platz, Hermannplatz, Hasenheide. Es gibt viele von diesen Orten mit polizeilichen Sonderrechten. Es gibt jetzt eine neue Koalition, haben vielleicht manche mitgekriegt, obwohl das echt nicht so wichtig ist. Und von sogenannten Linken, Grünen und der Sozialdemokratie. Und manche haben ja gedacht, mit dieser neuen Koalition würde sich hier manches ändern. Im Koalitionsvertrag steht ausdrücklich drin, diese polizeilichen Sonderrechtszonen sollen erhalten bleiben. Wir finden das natürlich mal wieder zum Kotzen, haben aber eigentlich auch nichts anderes erwartet. Diese polizeilichen Sonderrechtszonen sind Zonen voller Polizeigewalt, die sich richtet gegen Obdachlose, gegen Migrantinnen und alle anderen, die nicht ins Weltbild der kapitalistischen Stadt passen. Wir finden es zum Kotzen, dass es diese Zonen gibt. Die Bullen haben so schon viel zu viel Macht. Und die Politik will diese Zonen nicht abschaffen. Es liegt also an uns, wieder mal den Bullen bei ihren rassistischen Maßnahmen und sonstigen Schikanen Einhalt zu geben.
Das Konzept Smart City eröffnet einen riesigen Markt der Möglichkeiten für Young Urban Professionals und deren Risikokapitalgeber. In sogenannten Start-ups, also junge, risikofreudige Unternehmen, wird die Möglichkeit, die das Internet der Dinge für Stadtentwicklung bereitstellt, ausgelotet und zur Marktreife gebracht. Nicht zufällig ist Berlin stark daran gelegen, möglichst viele von diesen Start-ups in Berlin anzusiedeln. Einer der weltweit größten Player auf diesem Gebiet ist Rocket Internet, vor dessen Zentrale wir gerade in Sichtweite stehen. Als Risikokapitalgeber finanziert Rocket Internet eine Vielzahl von Startups und leistet damit seinen Beitrag zur Entwicklung Berlins zur Smart City. Dass Rocket Internet dabei mitunter äußerst erfolgreich ist, beweisen die mittlerweile etablierten Unternehmen Zalando in Friedrichshain und Kreuzberg und Deliveroo, die ebenfalls in Kreuzberg ansässig sind. Dass dieses Jahr Google ebenfalls einen sogenannten Google Campus in Kreuzberg einrichten will, beweist nochmal die Bedeutung, die Berlin mittlerweile als Start-up-City weltweit hat. Damit wird auch deutlich, was Stadtentwicklung in den Augen des Senats bedeutet. Berlin soll attraktiv werden für KapitalgeberInnen und ihre zahlungskräftige Arbeitnehmerinnenschaft. Dadurch werden Gentrifizierungsprozesse beschleunigt, weil Wohnraum knapp ist und Berlin gezielt Menschen anwirbt, die steigenden Mieten zahlen können. Europa grenzenlos, Freiheit, Mobilität, Sicherheit. Schwerpunkte sind diesmal insbesondere Terrorismus, Brandanschläge auf Flüchtlingsheime, linksextremistische Gewalt, Cyberkriminalität und das europäische Grenzregime. Unter diesen Schlagworten beraten die hochrangigen TeilnehmerInnen, wie zum Beispiel Innenminister de Maizière, der Frontex-Chef und Verfassungschef Maaßen darüber, wie sie im Namen der europäischen Sicherheit bürgerliche Freiheitsrechte im realen und digitalen Leben einschränken und die mörderischen Bedingungen an den europäischen Außengrenzen weiter verschärfen können. Dagegen richtet sich unser Widerstand. Denn hinter der Maske der sogenannten Sicherheit verbirgt sich eine Fratze aus Angst und Unterdrückung. Was erst als notwendige Maßnahme gegen Terrorismus erscheint, erweist sich bei genauerem Hinsehen als umfassender Schritt zur Kontrolle der gesamten Bevölkerung. Racial Profiling, anlassunabhängige Personenkontrollen der Polizei und Demonstrationsverbote im Gefahrengebiet treffen nicht nur sogenannte TerroristInnen und Kriminelle, sondern alle. Dies hat nicht zuletzt Edward Snowden gezeigt, als er enthüllte, dass weltweit nicht nur Einzelne überwacht werden, sondern alle, die ein Handy benutzen und sich im Internet bewegen. Auch an den europäischen Außengrenzen wird technologisch aufgerüstet, um Migration mittels Gesichtserkennung zu verhindern.
Bereits vor der Demo sprachen wir mit einem Mitglied des Orga-Kreises und begannen mit der Frage, worum es bei diesem Polizeikongress eigentlich geht.
Der Europäische Polizeikongress ist eine Veranstaltung, die organisiert wird vom Behördenspiegel. Das ist ein Kongress mit sehr vielen Infoveranstaltungen, Panels zu verschiedenen Themen. Das ist eigentlich so ein Meet-and-Greet-Treffen von führenden Polizeioffizieren europaweit, wo auch politische Kräfte teilnehmen. Also zum Beispiel ist dieses Jahr der Innenminister de Maizière da, der Frontex-Chef Leggeri und Verfassungsschutzchef Maaßen wird da sein. Und es ist halt ein informelles Treffen. Also das heißt, da werden sehr viele Flurgespräche geführt, wo eben Entscheidungen nicht getroffen werden, aber so die Punkte schon vorbereitet werden, die dann auch irgendwann in die Gesetzgebung übergehen. Und ist so insofern auch relativ bedeutend für die europäische Polizeizusammenarbeit.
Der Europäische Polizeikongress ist also eine Vernetzungsplattform für Polizeibehörden, EntscheiderInnen in der großen Politik und VertreterInnen der Sicherheits- und Rüstungsindustrie. Doch woher kommt das Geld für so eine Veranstaltung? Immerhin werden 1500 Gäste erwartet. Wir haben recherchiert und sind in einem Interview fündig geworden, dass Radio Zusa, ein freies Radio aus dem Wendland, 2013 mit dem Berliner Bürgerrechtler und Aktivisten Matthias Monroy geführt hat.
Nämlich die Industrie finanziert diesen ganzen Kongress. Also man kann da Sponsor werden. Wenn man das Prädikat Goldsponsor sich erkauft, dann darf man da sogar reden. Also die Vorträge wechseln sich immer ab. Es ist immer eine Person aus der Industrie und dann jemand von Behörden oder Politiker, dann wieder Industrie. Also das ist so ungefähr das Publikum.
Und wie kriegt man das Prädikat Goldsponsor?
Tja, wie teuer das ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das wird sich im fünfstelligen Bereich bewegen.
Ach so, man muss nur Kohle blechen, dann kriegt man das.
Genau.
Alles klar.
Und die Firmen haben dann noch Stände, also Verkaufsstände, die sie dort präsentieren. Und das wird dann halt auch so beworben, dass man sich eben in den Kaffeepausen bequem am Stand über die neuesten Produkte informieren kann. Das Interessante ist ja, dass wenn man sich auf den Webseiten der Industrie mal nach dem Polizeikongress umschaut, dann heißt es da gar nicht Kongress, sondern dann heißt es da Messe.
Matthias erzählt dort auch genauer, wer sich unter den 1500 Gästen befindet.
Man muss sagen, der größte Teil der Anwesenden sind so rangekarrte Polizeischüler und Polizeischülerinnen, die sozusagen Masse bilden, damit das Ganze wirklich nach ein bisschen was aussieht. Aber in Wirklichkeit sind es würde ich mal sagen, die Abteilungen von Polizeien und natürlich auch Geheimdiensten, das wird zwar nicht so groß geschrieben, die sich sozusagen mit Technik beschäftigen. Das sind zum Beispiel erstmal die Abteilungen, die Technik sozusagen betreuen, die Einkäufer, Beschaffungsabteilungen könnte man sagen, dann sind es natürlich diejenigen, die Technik benutzen, also die letztlichen Endanwender sozusagen. Das ist meinetwegen, also würde ich mal sagen, von polizeilicher Seite das Publikum. Dann aus Seiten der Politik sind es halt meistens sind es Politiker von SPD und CDU. Letztes Jahr wurde auch mal ein Grüner eingeladen, ein Europagrüner, der dann ein bisschen Kritik erzählen durfte. Ich habe gesehen, dass dieses Jahr auch ein Datenschützer mal zu einem Panel eingeladen wird, aber in der Regel sind es eben Polizeipolitiker der größeren Parteien beispielsweise. Und von der Industrie habe ich ja gesagt, das sind eben die verschiedensten Vertreter, die die Produkte anpreisen. Und wenn man eben Goldsponsor geworden ist, dann kommt da natürlich nicht irgendjemand von der Firma, der vielleicht ansonsten hinterm Stand steht, sondern dann kommt eben in der Regel der Geschäftsführer, was bei großen Rüstungsunternehmen wie EADS zum Beispiel oder Thales natürlich dann schon ein wichtiges Prädikat ist, also wer dann eben sozusagen da aufkreuzt.
Bei unserer Recherche sind wir auch auf noch ältere Beiträge gestoßen. Immerhin scheint es diese Messe, / Vernetzungstreffen, / was auch immer, schon seit 20 Jahren zu geben. Ein Grund für uns mal zurückzuschauen.
Na, das Ganze hat sich ein bisschen gewandelt im Laufe der Jahre. Am Anfang war das eher so eine kleine Klitsche von Beschaffungsabteilungen aus verschiedenen Behörden und Herstellern, die sich über so Sachen unterhalten haben, wie die Einführung von digitalen Polizeifunk oder sowas. Und es ist aber immer mehr zu einer Veranstaltung geworden, die halt versucht, so die Veränderungen auf europäischer Ebene, also auf Ebene der Europäischen Union, im Bereich der Polizeizusammenarbeit sozusagen in den unteren Abteilungen bei den Behörden sozusagen durchzusetzen oder die Behörden überhaupt dafür zu begeistern. Man muss ja sagen, dass die deutschen Polizeibehörden, wie wahrscheinlich auch alle anderen 26 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, natürlich will sich niemand reinreden lassen in Polizeistrategien, Polizeipolitik. Und trotzdem gibt es halt Möglichkeiten, über die Europäische Union sozusagen Sachen durchzusetzen, die über die nationale Ebene eben nicht durchsetzbar wären. Und das ist so ein bisschen die Funktion dieses Polizeikongresses, soll so eine Art Schaltstelle sein. Und also um eben sozusagen die ganzen Errungenschaften der Europäischen Union dort durchzudrücken.
Auch unser Interviewpartner aus dem Gegendemo-Vorbereitungskreis weiß einiges zum Hintergrund des Kongresses und auch zur Geschichte der Gegenproteste zu berichten.
Wie gesagt, es ist der 20. Polizeikongress, das heißt, den gibt es seit 20 Jahren, also der erste hat stattgefunden 1997. Wie das angefangen hat, ist mir tatsächlich nicht so ganz klar. Meine Interpretation der Sache ist, dass es eben mit dem Zusammenwachsen der EU oder dem Wachsen der EU auch das Bedürfnis gab, sich auf polizeilicher Ebene europäisch auszutauschen und deswegen halt auch so ein Ort geschaffen werden sollte, wo das passiert. Also da hängt dann natürlich auch mit zusammen die Einführung des Schengen-Raums und die wegfallenden Polizeikontrollen, dass es da innereuropäisch auch mehr Reisemöglichkeiten gab und es da auch dann von Seiten der Repressionsorgane das Bestreben gab, sich da auch zu vernetzen. Ich denke, dafür ist es da. Proteste dagegen gibt es seit 2008, also auch seit fast 10 Jahren, wo es die, also mir bekannt, die erste Demo dagegen gab und seitdem eigentlich ständig. Also es gab immer wieder Kundgebungen davor von verschiedenen Gruppen. Also es waren, am Anfang war das Genetische Netzwerk, haben da Sachen gemacht wegen DNA-Sachen. Dann gab es Leute, Frontex-kritisch oder europäische grenzkritische Leute, die da immer wieder auf die Festung Europa und die Grenzkontrollen und so weiter hingewiesen haben. Es gab auch immer wieder Demos dann dazu, stetig wachsend. Also es gab dann eine Zeit 2011, 2012, 2013, wo es dann im Vorfeld des Polizeikongresses, wie auch dieses Jahr, Demos gab mit 1000, 1500 Leuten. Und einmal gab es auch einen Kongress, also einen Gegenkongress eine Woche vorher.
We'll be right back.
Das Motto des diesjährigen Polizeikongresses, Europa grenzenlos, Freiheit, Mobilität, Sicherheit, ist über die weite Medienlandschaft verbreitet worden. Schaut man sich das Programm des Treffens genauer an, finden sich dort Themen wie Grenzsicherheit, die Überwachung öffentlicher Räume mit Videotechnik oder Produktvorstellungen wie beispielsweise für ballistischen Kopfschutz für StreifenpolizistInnen. Ein besonders großer Teil der Vorträge, Panels und Workshops dreht sich jedoch um die Cyberwelt. Foren wie Big Data in der polizeilichen Arbeit, Gesichtserkennung, die Nutzung von Cloud Computing als Austauschplattform für Daten in der Polizeiarbeit oder auch Smart Policing und Vorhersagealgorithmen für Verbrechen sowie das Problem sicherer Kommunikation in Zeiten des Internets füllen einen großen Teil des Programms. Doch was hat das alles mit Berlin zu tun? Wir haben nachgefragt.
Ja, der Zusammenhang zwischen Smart City und Repression, das Schlagwort dazu sind Daten. Also Smart City ist ja auch so ein Werbebegriff, den es eigentlich nicht klar definiert ist, wo verschiedene Ansätze zusammenlaufen. Also so von irgendwie smarten Ampeln, die konkret den Verkehrsregeln bis irgendwie individuell, dass du mit irgendwelchen Apps irgendwelche Sachen bestellst oder dich irgendwo orientierst, bis sogenannten Smart Meters, was intelligente Stromzähler sind, die den Strombedarf auch so regeln können, wie es halt für die jeweilige Wohnung ist oder gebraucht wird. Und der Zusammenhang dabei ist die Daten, die dabei anfallen. Also die werden zentral gespeichert und können auch zentral abgerufen werden. Und wenn die Polizei oder ähnliche oder andere Repressionsbehörden darauf Zugriff haben wollen, dann können sie das halt machen. Also dann kriegen sie die Daten auch mit und haben da auch eine Steuerungsmöglichkeit. Also so zum Beispiel die Smart Meters, die ich gerade erwähnt habe. Darüber kann halt auch errechnet werden, wie viele Personen sich da in einem Raum oder in einer Wohnung aufhalten. Und wenn darüber können halt auch Rückschlüsse geführt werden, okay, sind da mehr Leute, als da gemeldet sind oder wer ist da immer. Und das ist halt auch interessant für die Repressionsbehörden. Und Gleiches gilt natürlich auch für Videoüberwachung, wenn es da in irgendwelchen Stadtkameras oder sonst welchen Kameras, die anzapfbar oder sonst was sind, lassen sich halt Bewegungsprofile von Leuten erstellen. Auch über Smartphones lassen sich Bewegungsprofile erstellen oder es lässt sich zeigen, wie viele Leute sich gerade an welchem Platz aufhalten, was für Demos interessant ist und danach kann halt die Polizei auch ihre Kräfte dann einteilen. Insofern ist es halt ein Gehen da, die Sachen auch zusammen. Berlin als Smart City ist halt insofern interessant, weil es eine der wenigen Städte ist, in Deutschland zumindest, die auch Smart City werden will. Also es wurde Ende 2015 vom Berliner Senat ein Strategiepapier veröffentlicht, die sogenannte Berliner Smart City Strategie, wo halt verschiedene Maßnahmen benannt werden, wie Berlin Smart City werden will und wie die umgesetzt werden sollen. Insofern ist das halt ja ein Punkt, der da gerade in Stadtumstrukturierungsdebatten eigentlich sehr interessant ist und leider im Moment auch vernachlässigt wird noch.
Und welche Verbindung gibt es zwischen sogenannten smarten Technologien und Migrationspolitik?
Ja, da würde ich das Beispiel rausgreifen, das wir auch in unserem Aufruf gemacht haben. Das gibt gerade die Bestrebungen oder den Ansatz, dass alle Menschen, die in Afrika wohnen, ausgestattet werden mit biometrischen Pässen. Biometrische Pässe sind Pässe, wo auch Bilddateien gespeichert sind, die dann auch von Computern erfasst werden können. Ein Teil davon wird eben auch in Berlin in der Bundesdruckerei gedruckt, also ein Teil der 1,2 Milliarden Pässe. Und was das mit Big Data zu tun hat, ist einfach der Punkt, also die biometrischen Daten der Bilder, die erfasst werden, werden auch zentral gespeichert. Also die biometrischen Bilder können auch bei Grenzkontrollen ausgelesen werden. Und meiner Ansicht nach ist das ein Programm, wo digitale Technik, Big Data Technik dazu genutzt wird, um Fluchtbewegungen zu verhindern. Dadurch, dass es halt, wenn viele Menschen in dieser Datei sind, für die Menschen und die dann fliehen, auch illegal, also nach gängiger Gesetzgebung illegal irgendwo einreisen, aufgegriffen werden, deren biometrische Daten aufgegriffen werden, dann ist klar, wo sie herkommen, weil die zum Beispiel Europol oder ähnliche haben Zugriff auf diese Datenbanken, sehr wahrscheinlich. Deswegen ist eine Abschiebung deshalb leichter. Dazu noch werden auch bestimmte Grenzen oder es wird immer mehr in Afrika, innerafrikanische Grenzen werden mit dieser Technologie auch ausgestattet, dass biometrische Daten in den Pässen ausgelesen werden können, um von vornherein eben Fluchtbewegungen zu verhindern.
Dabei scheint das Thema rund um datentechnische Vernetzung, Computerkriminalität und die Spurensuche im Internet auch schon ein paar Jahre auf dem Polizeikongress Buckel zu haben. Waren vorher eher migrationspolitische Fragestellungen Thema des Treffens, scheint sich das mit der Zeit gewandelt zu haben. Dies zeigt sich am Beispiel des Interviews von 2013.
Cybercrime, das ist so ein bisschen das neue Modewort. Also es ist ein ziemlich großer Bereich, also Kriminalität im Internet, man muss da unterscheiden. Also man kann es grob in zwei Bereiche einteilen. Jetzt aus polizeilicher Sicht, das eine sind Straftaten, die im Internet begangen werden. Manche von denen kann man auch nur im Internet begehen, wie so ein Copy-Pasten auf einer Webseite beispielsweise. Oder eben Hate Crime im Internet, solche Geschichten oder Betrügereien im Internet. Und zum anderen benutzen Polizeien das Internet natürlich auch zur Spurensuche, für die Verfolgung anderer unliebsamer Verhaltensweisen. Und das ist halt ganz interessant, weil da hat sich in den letzten 5 Jahren Beträchtliches getan. Also die Polizei verfügt über alle möglichen Werkzeuge, also nicht nur das, dass man sozusagen von den Providern Daten kriegen kann, wenn man sie braucht für Ermittlungen, sondern dass die Polizei auch ansonsten Werkzeuge benutzt, um das Internet zum Beispiel offene Quellen auszulesen beispielsweise oder zur Spurensuche in Mobiltelefonen oder Trojaner oder Polizeidatenbanken oder die vereinfachte Suche in Polizeidatenbanken, die verknüpfende Suche, also dass man versucht, in verschiedenen Datensätzen sozusagen nach Auffälligkeiten zu suchen, die den Bullen dann helfen, quasi an anderer Stelle weiterzuarbeiten. Ermitteln. Also das ist eine ganze Bandbreite an Anwendungen. Es ist ein riesengroßer Markt.
Autonomy is a key.
Ein anderer, oben schon angesprochener Schwerpunkt des Kongresses ist die sogenannte Gefahrenabwehr, für die die Polizei ja schließlich da ist. In Berlin versteht man darunter beispielsweise, dass zur Terrorabwehr die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen ausgebaut wird. Außerdem experimentiert die Bahn auf dem Bahnhof Südkreuz bald mit Gesichts-, Objekt- und Verhaltenserkennung. Ziel dabei ist, Straftäter wie zum Beispiel Taschendiebe oder lange nicht bewegte Gepäckstücke, die eine potenzielle Bedrohung darstellen könnten, automatisch zu erkennen. Eine besondere Relevanz wird dieses Thema für die sogenannten kriminalitätsbelasteten Orte, umgangssprachlich auch Gefahrengebiete genannt, spielen. Wo diese jedoch liegen, ist mit einigen Ausnahmen unbekannt. Von unserem Gesprächspartner wollten wir wissen, ob er Parallelen zu anderen Ländern sieht, wie beispielsweise Frankreich, wo der ausgerufene Ausnahmezustand scheinbar zum Normalzustand geworden ist.
Wie viele Gefahrengebiete es gibt, ist nicht klar zu sagen. Es gibt auf jeden Fall mehr als die Rieger Straße, also so, was auch noch relativ bekannt ist oder bekannte Gefahrengebiete sind, ist der Görlitzer Park und auch das Kottbusser Tor, die Gegend um das Kottbusser Tor, das eigentlich schon seit Jahrzehnten, also seit über 20 Jahren, als Gefahrengebiet bei der Polizei geführt wird. Aber es gibt viel mehr. Was daran liegt, dass was ein Gefahrengebiet ist, beziehungsweise in Polizeisprech ein kriminalitätsbelasteter Ort, in Berlin durch das ASOG geregelt ist, also das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wo auch spontan sogenannte kriminalitätsbelastete Orte ausgerufen werden können. Kriminalitätsbelastete Orte sind Orte, wo sich die Polizei selber verschiedene Rechte geben kann, also so von gesteigerter Überwachung, also Kameraüberwachung, was hier in Berlin ja auch gerade sehr stark in Diskussion ist, also vor allem um Alexanderplatz rum und auch im Kottbusser Tor. Genau, neben Überwachung gibt es dann eben auch die Möglichkeit, anlassunabhängige Personenkontrollen durchzumachen. Also es kann einfach jeder kontrolliert werden und normalerweise steigt die Polizeipräsenz. Deswegen ist auch unklar, wie viele es eigentlich gibt. Die letzten Zahlen, die irgendwann vor 2 Jahren geleakt wurden durch die Bild-Zeitung, sogar damals war, dass es in Berlin insgesamt über 20, 24 Gefahrengebiete gibt. Also am prominentesten wahrscheinlich die ganze, sehr viele Stationen der U8. Oder auch solche Orte wie Adenauerplatz, Alexanderplatz ist sehr bekannt natürlich und gibt verschiedene. Also, und das kann auch jederzeit, kann jede Region mehr oder weniger zum Gefahrengebiet erklärt werden. Der Zusammenhang zwischen Gefahrengebiet hier und Ausnahmezustand in Paris oder in ganz Frankreich ist Meinung nach ein ordnungspolitischer. Also ordnungspolitischer heißt, welche Gesetzgebungen und so weiter greifen. Und das ist da relativ gleich. Also wenn man sich Frankreich anguckt, da gibt es auch Demoverbote, da gibt es auch vermehrt Kontrollen, vermehrt Überwachung. Und das sind genau die gleichen Maßnahmen, die hier auch in den Gefahrengebieten hier diskutiert und auch umgesetzt werden. Also so auf der politischen Ebene ist ein Gefahrengebiet in Berlin das kleine Geschwisterchen des Ausnahmezustands in Frankreich, die mehr oder weniger den einzigen Sinn und Zweck haben, sozialen Frieden an bestimmten Orten zu gewährleisten. In Frankreich wird es legitimiert mit Terrorgefahr und hier wird es halt mit Kriminalität legitimiert.
Generell ist der Europäische Polizeikongress natürlich nicht das einzige Vernetzungswerkzeug europäischer und weltweiter Polizeien und SicherheitspolitikerInnen. Alle 2 Jahre zum Beispiel findet ebenfalls in Deutschland die General Police Equipment Exhibition and Conference, kurz GPEC, statt. Die Messe bezeichnet sich selbst als One-Stop-Shop für alle Führungsebenen und Sachgebiete bei Polizei, Grenzschutz, Zollverwaltung, staatlichen Informations- und Sicherheitsdiensten, Bevölkerungs- und Katastrophenschutzbehörden, Strafvollzug und Justiz sowie Spezial- und Infanterieeinheiten des Militärs und ist laut Selbstbezeichnung die erste und einzige repräsentative Gesamtschau von Führungs- und Einsatzmitteln der inneren Sicherheit in Deutschland. Die Ausstellung beteiligt sich auch am SEC ProTech East Africa, die führende Handelsmesse der Sicherheitsindustrie in Ost- und Zentralafrika, die dieses Jahr Anfang September in Nairobi stattfinden wird. Im Februar fand natürlich auch wieder die Münchner Sicherheitskonferenz statt und auch der G20-Gipfel im Juli diesen Jahres wird der internationalen Vernetzung dienen. Nebenbei geht es um Migration und den Umgang mit Ländern in Afrika, passend zu den Millionen biometrischer Ausweise, die bald dort eingesetzt werden sollen. Messen und Kongresse sind jedoch bei weitem nicht die einzigen Plattformen, auf denen sich die Sicherheitsbehörden vernetzen. Die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Partei Die Linke zeigt noch viele weitere Projekte der verschiedenen Behörden. So werden Daten zu Euroanarchismus zwischen dem deutschen Bundeskriminalamt und den Behörden in Frankreich, Großbritannien, Italien, Griechenland und der Schweiz ausgetauscht. In der European Cooperation Group on Undercover Activities und der International Working Group on Police Undercover Activities treffen Führerinnen von Polizeispitzeln aufeinander. Dazu kommt die Vernetzung von Geheimdiensten wie zum Beispiel die Paris-Gruppe, die aus Geheimdienstkoordinatoren verschiedener europäischer Länder gebildet wird, oder die Counterterrorism Group. Dabei handelt es sich um einen informellen Zusammenschluss von 30 europäischen Geheimdiensten, wie beispielsweise dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Thematisch drehte sich im vergangenen Jahr dabei viel um die Themen Terrorismus, Extremismus und Grenzsicherheit.
Bevor es weitergeht, gibt's nochmal Musik. Und zwar National Bird von Soul und DJ Pain One. Das ist gleichzeitig der Titelsong einer gleichnamigen, unabhängig produzierten Doku, die sich mit dem Drohnenkrieg des US-Militärs beschäftigt. Und die es hoffentlich auch bei uns in Kürze zu sehen geben wird. Just an organism, not in an organization of peace. Shoveling shit in the belly of the beast. You got roped in on an economic trap. Couple years gone in the blister of sun. In the chain of command, doesn't care if you see your mom again. What's the number to a dumb computer? When you come from a place where making a living is making a killing. Shift them through feeds and it's on to the next spot. The destroyer of worlds, I became it on Xbox. I mean it's cynical, son. Why you think Call of Duty donates money to the Wounded Warrior Fund? The last starfighter hovers over Jalalabad. Takes out a target and is home for the soccer game. What have I become? What has war become? Ain't no citizens in this new realm. Only rigged decks and a box of loaded cards to burn. By the time you learn this rule, by few you're in a green zone.
the desert, the one not in Nevada. You can be born in Aurora to a Muslim scholar. Children in tribal regions pray for foggy days, cause clear skies bring volleys from worlds away. You will never see a city the same. Only a sociopath remains unchanged. And they wonder why we smoke the weed out. 18 years to build a coffin, 30 years to bleed out. It's an army of one, group at the top, sending strangers to kill for the love of God. Our daily life predicated on death, the violence beneath sends strangers to kill. There's a new national bird, its wingspan is 66 feet. The old ones' habitats are disappearing. Sorry, bald eagle, you're obsolete. What I am is what I am, and what I've done is what I've done. And I can't run to make right none. Takes more than bleach to clean all of the blood off. More than a protest, more than a ballot initiative. Revolutions allow we trace in the present. From before we were born to the last dead president. You ain't disillusioned, you ain't breathing. Hard to see the forest for the trees when the bushes wanna kill you. This is for the nowhere folks with imperial past. They wrote it in gasoline, all you need is a match. I mean, you'll need a lot more than that, but a match is a decent place to start. What I am is what I am, and what I've done is what I've done. I can't run to make right none.
Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Beitrag und dafür schauen wir nach Chile. Dort hat eine befreundete Radiogruppe von uns, Radio Kuruf, eine Morddrohung von einer reaktionären paramilitärischen Organisation erhalten. Wir haben daher mit ihnen über die Hintergründe und ihr Projekt geredet. Jetzt gibt es einen Ausschnitt aus dem Gespräch und komplett könnt ihr es in Kürze auf unserem Blog anhören.
Ich sitze hier mit einem Genossen von Radio Kuruf am anarchistischen Radioprojekt aus Temuco im Süden Chiles. Zu Anfang wäre es schön, wenn du etwas über euer Projekt erzählen könntest.
Sí, somos un proyecto que nace en el Gualmapu, que es un concepto mapuche, en el sur de la región chilena tal como.
Ja, wir sind ein Projekt aus der Region des Gualmapu. Das ist ein Mapuche-Wort, das diese Region im Süden Chiles bezeichnet, wie du sagst. Vorneweg will ich noch kurz allen Hallo sagen, die dieses Interview bei euch im Radio hören werden. Gualmapu, das heißt großes Mapuche-Territorium, und bezieht sich auf das Land südlich des Flusses Biobío. Ihr könnt es gerne auf einer Karte nachschauen, das ist sehr eingängig. Das ist also das Land, das ursprünglich den Mapuche gehörte. Und hier entsteht dieses Radio, dieser Projektvorschlag, der lange sehr weit weg schien, sich aber jetzt enorm konkretisiert hat und den Namen Radio Kuruf trägt. Zurzeit sind wir etwa 10 Leute, 3 davon machen regelmäßig mit, die anderen 7, wann sie Zeit finden. Wir senden unser Radio als Online-Streaming die ganze Woche. Wir haben 24 Stunden Programm, Live-Sendungen, ebenso wie die Ausstrahlung von Sendungen von befreundeten Radios. Ihr könnt das finden auf unserem Blog radiokuruf.wordpress.com. Wir können euch ja später nochmal den Kontakt geben, damit ihr uns besucht. Ihr findet dort alles, was es auf Radio Kuruf gibt. An dieser Stelle möchte ich gerne anfügen, dass Kuruf ebenfalls aus der Mapuche-Sprache stammt und Wind bedeutet. So ist auch unsere Unterzeile Radio des Windes.
Tiene como bajada también la señal del viento.
Vor kurzem habt ihr eine Morddrohung erhalten von einer paramilitärischen Gruppierung. Und es wäre wichtig, dass die Leute woanders mehr über dieses Thema erfahren, darüber, wie ihr reagiert habt und wie ihr das Ganze erlebt.
Ese tema ha sido complicado para nosotros y nosotros.
Das ist ein schwieriges Thema für uns gewesen, weil wir uns gezwungen sahen, in der Öffentlichkeit aufzutreten, mit unserem eigenen Namen. Aber vielleicht erstmal ein wenig Kontext dazu. Diese Gruppe nennt sich Usar Antimarxista und hat eine patriotische, nationalistische Haltung. Sie behaupten, dieses Territorium und ihre Geschäfte vor den Mapuche zu schützen, die sich heutzutage erhoben haben. Und sie glauben, dass wir ein Mapuche-Medium sind und Marxisten obendrein. Darüber hinaus behaupten sie, dass wir uns, und das ist ein ganz alter Vorwurf, der vor Jahren bereits Mapuche-Gemeinschaften gemacht wurde, dass wir Beziehungen zur FARC-Guerilla in Kolumbien haben. Sie dichten sich noch weiteren solchen Unsinn zusammen aus ihrer rechten Weltsicht heraus. Hier im Gualmapu existiert eine große Menge an Großgrundbesitz. was nach der Besetzung der Araucanía im 19. Jahrhundert vom chilenischen Staat an SiedlerInnen aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Italien und aus anderen europäischen Ländern gegeben wurde, die hierher kamen auf der Suche nach ihrem Glück, um es mal so zu sagen. Um seine Kontrolle in Regionen, wo es nicht genug chilenische Bevölkerung, wie etwa in der Mitte des Landes gab, haben sie SiedlerInnen dieses Land gegeben. Teile dieser Bevölkerung, der GroßgrundbesitzerInnen, der neuen Unternehmerschaft und der alten rechten Gruppierungen, die Pinochet nachhängen, organisieren sich jetzt, so unsere Mutmaßung, auf zwei Weisen. Mit öffentlichen Gruppierungen, wie es Frieden für die Araucanía ist, Paz para la Araucanía, könnt ihr im Netz suchen, und über den Arbeitgeberverband, wo die Großgrundbesitzer, die Transportunternehmen und die Bauern sind, obwohl diese in ihrem Leben noch nichts angepflanzt haben, aber sich so nennen. Daneben gibt es aber auch Gruppen, die in der Illegalität agieren, wie diese Gruppe Usar Antimarxista, die uns jetzt bedroht hat. Sie hat auch lokalen Institutionen im Mapuche-Gebiet Drohungen geschickt. Sie haben uns also ganz offen über Facebook die Drohung zukommen lassen. Genauso, wie sie es bereits mit dem Journalisten und Fotografen Felipe Duran gemacht haben. Bei uns gingen die Alarmglocken an und wir wandten uns an eine lokale Anwältin, die auch in Mapuche-Fällen aktiv ist, und reichten Klage ein, eine sogenannte Untersuchungsklage. Mit dieser juristischen Figur konnten wir die Polizei bzw. die Behörden unter Druck setzen, um den Fall zu untersuchen. Die Wahrheit ist, dass wir keinerlei Vertrauen haben in die Justiz. Wir haben keinerlei Vertrauen in die Polizei. Wir lehnen sie rundweg ab, klar. Aber für uns ist diese juristische Aktion eine Möglichkeit zu verhindern, dass gegen uns ein Fall konstruiert wird, dass uns die Mächtigen als Kommunikationsmedium kriminalisieren, mit Hilfe der Justiz, wie sie es mit Felipe Duran und anderen bereits gemacht haben. Für uns ist das eine rein strategische Erwägung.
Felipe Duran y otra persona. Es una estrategia.
Genau, weil beim Durchlesen der Drohung von Husar Antimarxista steht da ja zumindest, dass Mitglieder ihrer Gruppe bei der Polizei beschäftigt sind, bei den Gerichten und so. Und vermutlich hat dies wiederum Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ihr euch dazu verhalten wollt.
Exakt.
Wir haben keinen Zweifel daran, dass Mitglieder solcher rechten Gruppen in ihrem normalen Leben Staatsanwältinnen sind, Polizistinnen, die in Machtpositionen sitzen und in ihrem Privatleben gemäß ihrer nationalistischen, patriotischen und pinochetistischen Einstellung sich mit solchen Gruppen zusammenschließen oder ihnen Informationen zukommen lassen. Für uns ist die Klageeinreichung also dazu da, uns einen gewissen Tarnmantel zuzulegen, einen schwachen Schutz, damit uns nichts angehängt werden kann. Nicht, dass es eines Tages eine Hausdurchsuchung gibt, bei der sie plötzlich Sprengstoffe finden, Waffen, die unsere sein sollen, dass wir Terroristinnen sind, FARC oder was auch immer. Weil es in dieser Region jeden zweiten Tag Durchsuchungen von Mapuche-Gemeinschaften gibt. Hier werden Kinder niedergeschossen. Die Polizei handelt mit absoluter Straffreiheit. Wie ihr euch vorstellen könnt, haben sie die Richterinnen auf ihrer Seite, die Gerichte auf ihrer Seite, die Kommunikationsmedien auf ihrer Seite. Wir hingegen sind ein kleines, autodidaktisches, anarchistisches Kommunikationsmedium und wir berichten viel über den Kampf der Mapuche und darüber, was in der Welt der Anarchistinnen so passiert. Und anscheinend machen wir eine gute Arbeit, denn unsere Aktivitäten haben dort Gehör gefunden und sie fühlen sich bedroht, weshalb sie ihrerseits mit Drohgebärden antworten. Auf irgendeine Weise müssen wir uns und unsere Idee ja verteidigen, nicht? Und das ist die Öffentlichkeit, denn alles, was wir tun, ist öffentlich. All das Material, das wir bei Radio Kuruf erstellen, findet sich auf unserem Blog. Was Ihnen also auf den Senkel geht und weswegen Sie uns verfolgen, ist die Idee und das, was wir kommunizieren.
Und welche Wirkung hat die Drohung nun auf eure Moral gehabt? Habt ihr zwischendurch vielleicht überlegt, eine Pause einzulegen?
Wie erwähnt, haben wir uns tatsächlich bedroht gefühlt. Das ist wahr, das ist nicht schön. Aber es ist auch etwas, das erwartbar war, weil wir uns bereits vor langer Zeit für diesen Weg entschieden haben. Und es gibt immer einen Moment, wo die Macht, früher war es die Bourgeoisie, heute die Unternehmen, die gegen Dissidentengruppen vorgehen werden. Wir wissen das. Warum sollten wir davon verschont bleiben? Es ist einem Medium wie Mapo Express passiert, denen sie die Rechner aus ihrer eigenen Wohnung gestohlen haben. Es ist kürzlich einem Genossen von einem anderen Medium passiert, bei Ken.cl, dem sie die Wohnung seiner Eltern durchsucht haben. Und es ist auch Felipe Duran passiert. Warum sollte es nicht Radio Kuruf passieren, wo wir sogar einen giftigeren Diskurs haben als die erwähnten Medienleute?
Um dann jetzt zum Schluss zu kommen, gibt es noch etwas, was du gern hinzufügen würdest?
Bueno, básicamente que...
Im Grunde nur, dass ihr uns gerne kontaktieren könnt. Es mangelt uns eigentlich immer an Inhalten. Und wir sind ganz konkrete Menschen. Mir gefällt das Wort normal nicht. Aber wir sind ganz tief drin in dieser Normalität. Wir haben Kinder, es gibt bei uns Studierende, ArbeiterInnen. Und was wir im Radio machen, das machen wir mit unserem Herzen. Aber wir müssen uns gelegentlich auch dieser verdammten Zeit widmen, die nötig ist, um sich vom System zu erholen. Wenn ihr also einen Podcast habt, wenn ihr Nachrichten habt, die verbreitet werden sollen, schickt uns eine Aufnahme. Heute gibt es alle möglichen Mittel, um Aufnahmen zu machen. Das geht häufig schon mit dem Handy. Macht noch ein Foto und schickt uns das an radiokuruf@autistici.org, um mit uns in Kontakt zu treten. Einfach nur das.
Sag bitte nochmal die Blogadresse.
Der Blog, auf dem ihr uns mit einem einfachen Klick hören könnt, ist radiokuruf.wordpress.com. Das ist kuruf.wordpress.com. Ihr könnt unser gesamtes Material und auch die weiteren Kontakte dort finden.
Da habt ihr es. Besucht sie und den GenossInnen wünschen wir alle das Beste.
Quer.
Quer.
Queer.
Quer.
Quer.
Queer.
Queer.
Quer.
Quer gelesen.
And now for something completely different.
Nachrichten mal anders gelesen.
Jetzt ist es Zeit für die Frage, wo herrscht Anarchie? Denn auch im Februar war die Anarchie nicht untätig. Und der deutschen Presse ist das natürlich auch aufgefallen.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Die Anarchie ließ von ihrer Herrschaft im deutschsprachigen Raum auch im Februar nicht ab. So unternahm sie zum Beispiel den waghalsigen Versuch, im Schweizer Fußball Fuß zu fassen. Wie auf 20min.ch im Artikel »Herrscht bei GC Anarchie?« dokumentiert wurde, ist der Züricher Fußballverein GC endlich hierarchiefrei, nachdem Kapitän Kim Kellström die Mannschaft verließ. Dieser bekannte sich einst dem Tagesanzeiger zu seinem autoritären Charakter mit den Worten:
Hierarchie ist sehr wichtig. Es geht nicht ohne. Nicht in einer Mannschaft, nicht in einer Zeitung. Ich glaube nicht an Anarchie.
Puh. Na, da gratulieren wir den Züricher Fußballern und wünschen viel Erfolg bei der horizontalen Organisation. Auch im Februar begab sich die Anarchie auf geradezu strategische Wege, indem sie sich zum richtigen Zeitpunkt, dem kommenden Frühling, auf den Bereich konzentrierte, in welchem sogar hierzulande den gesellschaftlichen Bedingungen etwas entgegengesetzt werden kann. Dem Garten. Denn wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung feststellte, den Alltag drangsalieren Zwänge und Vorschriften. Im Garten herrscht Anarchie. Hier darf gestaltet und ausprobiert werden. Ja, die Anarchie ist schon clever. Sie verlockt die Leute in ihren Gärten mit dem Erleben anarchistischer Zustände dazu, die daraus wachsenden und gedeihenden Wünsche dann im Anschluss mit in die Wohnung und auf die Straße zu tragen. Ein weiteres schweizerisches Medium, Watson.ch, kam derweil der Anarchie in den USA auf die Fährte. Unter der Überschrift »Anarchie im Weißen Haus. Präsident Trump steckt in seiner ersten echten Krise« wird festgestellt, dass Trump vor lauter Skandalen derzeit kaum zum Regieren käme. Und zwar seien diese ganzen Gestalten, die er sich an die Seite in die Regierung holte, alle etwas problembehaftet. Wobei da noch mehr ist. Ein viertes Problem für Trump ist die Anarchie im Weißen Haus. Dass die auch auf den neuesten Präsidenten keine Lust hat, überrascht uns wenig.
Im Linktipp diesen Monat stellen wir euch einen anderen Podcast vor. Und zwar passend zur Sicherheitskonferenz letzten Monat einen antimilitaristischen.
Im Linktipp für diesen Monat wollen wir euch gerne mal einen Podcast vorstellen. Die Leute der Informationsstelle Militarisierung stellen unregelmäßig Analysen und Interviews zu spannenden antimilitaristischen Themen ins Netz. Dabei geht's von Themen wie der Marinemission im Mittelmeer zur Flüchtlingsbekämpfung über Zivilklauseln und Drohnen bis zur Münchner Sicherheitskonferenz. Die Informationsstelle arbeitet ansonsten an der Schnittstelle zwischen linker Friedensbewegung und Wissenschaft und publiziert spannende Analysen zu aktuellen sicherheitspolitischen Themen in Deutschland und Europa. Der Podcast selber ist ziemlich schwer zu finden, da er nicht auf der Seite verlinkt ist. In den IMI-Mitteilungen ist er aber zu finden. Auf unserer Webseite gibt's aber auch einen Link zum Anklicken. Aber jetzt genug geredet. Wir hören einfach mal rein.
ضد الحرب وضد الجيش.
No war, no army.
No على الجوارة, no على سيرتيتو.
Pas de guerre, pas de militaire.
Kein Krieg, kein Militär.
Savasche Hayes. Militarisme Hayes.
Nie Wojna, nie Wojsko.
Ni Wojna, ni Armia.
No a la guerra, no a los militares.
Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. In unserem ersten Interview mit Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung geht es um das Fraunhofer IOSB.
Ihr habt eine neue Studie herausgegeben, und zwar zur militärischen Forschung des Fraunhofer Institutes. Was ist denn eigentlich Anlass für diese Studie?
Konkreter Anlass war letzten Endes waren die Bemühungen an der Karlsruher Universität, dem Karlsruher Institut für Technologie, KIT, eine Zivilklausel einzuführen, wo sich die Unileitung mit voller Kraft dagegen stemmt, und Hintergrund ist die enge und systematische Zusammenarbeit dieser Universität mit einem Fraunhofer-Institut, dem Fraunhofer IOSB, Institut für Optronik, Systemtechnik und Bilderkennung, das eben tatsächlich im Grunde ein Wehrforschungsinstitut ist, also zwar zivil daherkommt, aber ganz eng mit Rüstung, Bundeswehr und NATO verbandelt ist.
Von dem Fraunhofer IOSB-Institut kommen wir nun mit Jackie von der Informationsstelle Militarisierung zu Ägypten. Der arabische Frühling ging ja neben Tunesien auch von den Protesten am Tahrirplatz aus. Dieses war insbesondere am 25. Januar 2011, und da dieser Jahrestag gerade war, wollen wir mit diesem Interview auch auf diesen Termin zurückblicken, auf diesen Jahrestag, und genauer schauen, wie jetzt die Situation in Ägypten aussieht. Von Ägypten und der Kollaboration der Bundesregierung kommen wir zur Bundeswehr, zu den neuen Werbefeldzügen der Bundeswehr und einer Analyse von zwei aktuellen Kampagnen.
Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Vorgeschmack geben. Die Webseite der Informationsstelle Militarisierung ist imi-online.de. Den Podcast verlinken wir aber auf unserem Blog, weil den findet man auf deren Seite wirklich schwer.
Damit kommen wir zum Ende des Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Wissen lassen könnt ihr uns das oder auch anderes Feedback, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an aradio-berlin@riseup.net oder über unseren Twitter-Account an @aradio_berlin.
Auf unserem Blog findet ihr alle Links aus den News und Beiträgen sowie weitere Veröffentlichungen in Deutsch, Englisch und Spanisch. aradio.blogspot.de.
Wir hören uns wieder, spätestens mit dem Märzrückblick.
Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Frühlingsanfang.